Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Heute ist der 3.3.24. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als 140 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 17 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 22. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus dem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Direkter Draht in die Sendung unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016. Heute ist Lena Reisner zu Gast. Sie ist für die Ausstellung Fossile Energie, fragile Zukunft in der Kunsthalle Wilhelmshaven die Kuratorin und stellt sich jetzt mal vor. Lena, auf geht's.
Ja, hallo, liebe Stefanie. Vielen Dank für die Einladung, heute mit dir hier im Bürgerfunk von Radio Jade zu sprechen. Ich bin Kuratorin für zeitgenössische Kunst, was im Wesentlichen bedeutet, dass ich Kunstausstellungen mache, Programme gestalte und Publikationen, oftmals in Begleitung zu solchen Ausstellungen und Programmen. In Wilhelmshaven setze ich gerade mit der Kunsthalle Wilhelmshaven ein Projekt um, das am 8. März eröffnet und dann vom 9. März bis 26. Mai zu sehen sein wird. Der Titel der Ausstellung lautet minus 162 Grad Celsius, 450 Kilogramm pro Kubikmeter, fossile Energie, fragile Zukunft. Der Titel steigt also ein mit einer etwas kryptischen Zahlenfolge, die wie eine Chiffre für Flüssigerdgas funktioniert. Um seinen flüssigen Zustand zu erreichen, muss Erdgas nämlich auf sagenhafte minus 162 Grad Celsius heruntergekühlt werden und verdichtet sich dabei auf 450 Kilogramm pro Kubikmeter. Und damit sind wir schon mitten im Thema der Ausstellung. Und zwar geht es um Materialien und Substanzen, die in der Energieproduktion eine Rolle spielen. Es geht um die anhaltende Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, um Umweltzerstörung und drängende Fragen an eine gerechte, lebenswerte Zukunft für alle. Mit dabei sind 14 Künstlerinnen und Künstler und das Begleitprogramm gestalten wir mit mehreren Partnerinnen und Partnern, nämlich der Landesbühne Niedersachsen-Nord, dem BUND, dem NABU und dem Netzwerk Energiedrehscheibe.
Also ich habe Gänsehaut, es ist schön, dass du da bist nach all unseren Mühen in den letzten Jahren. Wie kam es zu dieser Ausstellung?
2022 habe ich in Berlin eine Ausstellung umgesetzt mit dem Titel Fossile Erfahrung. Und die Eröffnung fand tatsächlich statt, etwa so 2 Monate nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Und ich hatte wirklich über 2 Jahre auf die Ausstellung hin gedacht und gearbeitet. Und plötzlich drehte sich das Blatt und Energie wurde plötzlich ganz anders diskutiert in Deutschland. Und schon damals hatten meine Kollegin Sonja Hornung, die damals mich kuratorisch beraten hat, wir haben also geschaut darauf, was auch im Norden passiert mit den LNG-Terminals. Vor dem Beginn des Krieges schien es, als würden sie nicht gebaut werden, weil es so aussah, als wäre es nicht rentabel. Dann, wie gesagt, änderte sich das Blatt und es war klar, okay, jetzt geht's da im Norden volle Fahrt voraus. Und zeitgleich wurden Projekte für den Abbau von Erdgas weltweit weiter dereguliert. Also es kam quasi instantan zu einer Ausweitung von Extraktionsprojekten. Und dann habe ich gehört, aha, Wilhelmshaven, da passiert was. Und dann im September desselben Jahres bin ich einfach mal hierher gekommen und wollte mir diesen Terminal im Bau anschauen. Bin dann also mit einem Leihfahrrad diese 17 Kilometer da rausgefahren, habe mir das angeschaut. Auf dem Rückweg taten mir ein bisschen die Knie weh vom Strampeln. Und ich habe mich mit Petra Stegmann getroffen von der Kunsthalle Wilhelmshaven und habe sie gefragt, du, bei euch ist ja hier gerade richtig was los, da passiert was. Wäre das nicht interessant, da mal ein Projekt zu machen, das zum Anlass zu nehmen, sich mit Energie zu beschäftigen? Und genau, so kam es dann, dass wir einen Antrag geschrieben haben bei der Kulturstiftung des Bundes und mit der Förderung, die uns großzügig zugesagt wurde, können wir jetzt ein Projekt machen.
Also vielen Dank für die Erklärung, wie es zu einer Kunstausstellung in der Kunsthalle Wilhelmshaven kommt. Wir nehmen uns heute 2 Stunden Zeit. Wer stellt denn aus, Lena? Erzähl mal bitte.
Also es sind ja insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstler, die auch ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Energiethemen bearbeiten. Wir eben waren wir beim Thema Gas, Erdgas, vielleicht bleiben wir da gerade mal dabei. Eine Arbeit ist von Andrew Castrucci mit dem Titel Fractured Lives und das ist ein Poster- und Buchprojekt, das der Künstler initiiert hat in New York State. Es hat ursprünglich begonnen als eine Aufgabe an die Studierenden seiner Hochschule für Grafik und Design, wo er seit fast 30 Jahren mittlerweile unterrichtet und er hat seinen Studierenden den Auftrag gegeben, entwickelt ein Design für Siebdruck in Antwort auf Fracking in New York State. In Central New York ist es. Und dann haben die Studierenden angefangen, dazu zu arbeiten. Das hat begonnen 2010. Damals stand es tatsächlich zur Debatte, dass in New York State gefrackt wird. Und Schritt für Schritt wurde das ein größeres Projekt. Das haben dann also angefangen, auch andere KünstlerInnen sich zu involvieren, Aktivisten, Gruppen, Anwohnerinnen und Anwohner, die sozusagen von Fracking betroffen worden wären. Und so sind insgesamt 60 Postermotive entstanden, die sich allesamt mit den schweren Umweltfolgen von Fracking auseinandersetzen, vor allen Dingen in Bezug auf Wasser. Und insgesamt wurden mit diesen 60 Motiven, ich glaube, über 5000 Poster gedruckt, die eben bei Aktionen genutzt wurden, als Banner genutzt wurden auf Demonstrationen, die auch dem damaligen Gouverneur von New York vorgelegt wurden. Letztendlich kam es dann 2014 zu der Entscheidung, Fracking in New York State auszusetzen. Ein Erfolg, zu dem aktivistische Aktionen wie auch die mit den Plakaten von Fractured Lives sicherlich beigetragen haben. Und in Folge sind eben sozusagen als Dokumentation mehrere Bücher entstanden. Es ist also eine Edition von 50 Büchern und eines davon wird dann in der Kunsthalle liegen, beziehungsweise liegt dann in der Kunsthalle und kann angeschaut werden. Jeden Tag blättern wir eine Seite in diesem Buch weiter, sodass man diese Motive sehen kann.
Kann man denn diese Plakate dann auch, wenn man sich jetzt dieses Themas solidarisch nähern möchte, ich meine, wir sind alle irgendwie Fracking-Gegner geworden mit der Zeit, mit unserem Wissensaufbau, kann man die auch nochmal kriegen? Werden die nochmal gedruckt oder ist das zu lange her?
Da müsste ich ihn jetzt nochmal fragen. Ich hatte schon dran gedacht, ob es nicht einen Weg gibt, die nochmal zu aktivieren. Aber vielleicht schauen wir sie uns einfach mal gemeinsam an. Werd ja auch immer wieder in Wilhelmshaven sein für das Programm zur Ausstellung, das auch recht umfangreich ist. Und dann können wir uns auch dieses Buch nochmal anschauen und mit dem Künstler nochmal einchecken. Denn es geht auch in dieser Ausstellung für mich darum, also es ist ein wichtiges Anliegen, Orte der Produktion von Energie sichtbar zu machen. Also an der Arbeit von Andrew Castrucci, da gibt es auch noch andere Beispiele. Es gibt einen langen Dokumentarfilm von Rachel O'Reilly, wo sie indigene KulturarbeiterInnen im Northern Territory von Australien begleitet, die gegen Fracking auf ihrem Land vorgehen. Und beide Arbeiten thematisieren eben den Widerstand gegen solche Extraktionsprojekte. Und ich finde es schön und wichtig, das zu zeigen, weil das auch eben ein Moment des Empowerings ist, also des Bestärkens, das zu zeigen, Widerstand ist möglich und so kann der aussehen und so kann auch bildende Kunst in diesen Widerstandsbewegungen fruchtbar werden oder die begleiten und aufzeichnen und auch dokumentieren, damit es sozusagen auch ein Archiv gibt von diesen Widerstandsbewegungen, die hoffentlich eben von Erfolg gekrönt sind.
Heute ist Lena Reisner als Kuratorin von der Kunsthalle zu Gast. Wenn ihr zu dieser Sendung Fragen habt, dann erreichen uns diese per Messenger-Diensten, also WhatsApp, Signal, Telegram unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016. Und jetzt, hast du mich ganz neugierig gemacht. Was gibt's noch so?
Genau, also neben Andrew Castrucci und Rachel O'Reilly, die dieses Thema Fracking einbringen, gibt es viele andere Themen und Oliver Ressler ist ein Künstler, der eine lange Geschichte in der Begleitung aktivistischer Gruppen hat, als Dokumentarfilmer, Filmemacher, aber auch Fotograf und Künstler eben Gruppen begleitet, Filme dann in Ausstellungen einbringt und auch ganz viel zur Verbreitung von relevantem Wissen beiträgt. Also Wissen, das eben hilfreich ist, wenn es darum geht, sich aktivistisch zu organisieren. Und in der Kunsthalle wird eine Arbeit zu sehen sein. Da hat er in Hambacher Forst die Gruppen begleitet, die eine Baumbesetzung gemacht haben. Das war die längste Baumbesetzung in Europa. Und der Hambacher Forst, das ist Teil des Rheinischen Braunkohlereviers, ist also einer der größten Braunkohletagebauen in Europa, eine Riesennummer. Und da haben sich eben AktivistInnen gewehrt gegen die weitere Rodung des Hambacher Forstes. Und Oliver Ressler ist hingegangen, hat die begleitet, hat diese Koexistenz der Menschen mit dem Wald aufgezeichnet als zwei sich selbst organisierende Systeme letztlich. Das heißt, die Menschen leben da oben in Baumhäusern. Das ist Thema seiner Arbeit, auch einer fotografischen Arbeit, die wir dazu zeigen. Und das steht dann wiederum im Dialog mit einer Arbeit von Sonja Hornung. Das ist ein Ganzkörperanzug mit dem Titel Sperre 1C. Das 1C ist eine Durchnummerierung. Und in diesem Ganzkörperanzug geht es mithin um die Frage, was es eigentlich bedeutet, sich mit seinem eigenen Körper in den Weg zu stellen. Also quasi mit dem eigenen Körper eine Barrikade zu formen. Es geht also gerade in der Art und Weise, wie ich die Arbeit lese, viel auch um diese Fragilität, um dieses Ausgesetztsein. Es geht auch ganz grundsätzlich um die Frage, wie bewegen sich unterschiedlich kategorisierte Körper im öffentlichen Raum. Unterschiedlich kategorisiert bedeutet hier zum Beispiel gelesen im Hinblick auf Geschlecht oder im Hinblick auf ethnische Zugehörigkeit und Race. Also wie bewegen sich diese Körper im öffentlichen Raum? Was ist da möglich? Was ist schwierig? Und diese Arbeit wird getragen von einem Gewicht, wird sie in der Luft gehalten, das eben, vielleicht will ich gar nicht so viel verraten, aber indem es auch sozusagen als Gegengewicht zu diesem Ganzkörperanzug, den ich auch ein bisschen als einen Schutzanzug lese, der eben in der Luft gehalten wird, in der Schwebe gehalten wird von Fragestellungen nach exekutiver Gewalt, also was bedeutet Polizeigewalt, wie wird sie eingesetzt, auch zum Schutz von Konzerninteressen. Und das ist ja auch was, das haben wir eben gesehen im zuletzt eben in den Protesten Lützi bleibt in Lützerath, auch rheinisches Braunkohlerevier, da war ganz schön viel los. Und im Eindruck eigentlich dieser Ereignisse habe ich auch damals so ein Stück weit über diese Ausstellung nachgedacht. Und mir war es eben wichtig, so eine Bandbreite herzustellen, also zu schauen, welche unterschiedlichen Formen von Energien gibt es. Und da ist eben neben Erdgas, Kohle sozusagen das zweite Schwergewicht im Bereich fossiler Energien.
Da gibt es doch bestimmt noch mehr, Lena.
Es gibt noch einiges mehr und ich freue mich auch selber schon auf einige der Arbeiten, die wir noch installieren. Ich habe mich bemüht um so eine große mediale Vielfalt, weil es gibt schon einige Arbeiten, die auch wirklich stark Stellung beziehen. Und ich möchte aber gerne, dass Besucherinnen und Besucher in die Ausstellung gehen und auch sinnlich was erleben und sich auch ein bisschen wundern dürfen und so ein bisschen einsinken dürfen in diese unterschiedlichen Ästhetiken fossiler Energie und eben die Art und Weise, wie Künstlerinnen damit umgehen. Und es gibt zum Beispiel zwei großformatige Wandteppiche von Miriam Sendler. Einer zum Thema Kohle, da waren wir eben schon, und einer zum Thema Öl, in denen es um diese Verflechtung von eben Mythen und fossilen Brennstoffen geht. Also zum Beispiel hat sie eben beobachtet, dass Erdöl in nordischen Kulturen eben vielfach auch eine mythologische oder eine sehr spezifische Bedeutung hat. Und nicht nur Erdöl, auch anderes Öl, auch Walöl, dem wurden heilende Eigenschaften nachgesagt. Man hat die Zukunft damit vorausgesehen und es gibt sozusagen noch bis heute, also heute immer noch Mineralölfirmen, die Bohrplattformen benennen nach Helden der nordischen Edda. Ja, also dieses Thema Öl und Mythos, das zieht sich durch die Geschichte und da hat sie eben einen großen Wandteppich gestaltet, in dem sie unterschiedliche Szenen aufführt, wie in einer Art Collage. Zum Thema Öl gibt es auch eine große Arbeit von Ana Alenso. Wenn ihr, sie, Zuhörende, schon mal auf der Webseite der Kunsthalle Wilhelmshaven waren, da ist ein Bild dieser Arbeit zu sehen, wie sie eben vorangehend installiert war. Und wir bauen diese Arbeit tatsächlich auch in der Kunsthalle Wilhelmshaven auf. Ich bin total dankbar für das tolle Team der Kunsthalle mit Petra Stegmann und Michael Stockhausen, die wirklich ganz großartig unterstützen, dieses Projekt begleiten mit viel Geduld und Zuwendung. Und Ayo Akinwande ist ein nigerianischer Künstler, der lebt in Schottland und Nigeria ist einer der, ja, wie soll man das sagen, einer der Orte, über die immer wieder gesprochen wird, denn im Niger-Delta hat es Ölextraktion gegeben seit 1965. Da ist Royal Dutch Shell gekommen und hat zum ersten Mal sozusagen angefangen zu erkunden und dann nach Öl zu bohren. Und mittlerweile mehr als ein halbes Jahrhundert der Ölförderung haben eben im Niger-Delta wirklich ganz gewaltige Umweltschäden hinterlassen. Also weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also das geht von ewig viel Öl, das einfach sozusagen in der Landschaft, in die Landschaft geflossen ist und natürlich zu Fischsterben geführt hat, bis zu allen möglichen Konsequenzen, ist natürlich ewig giftig, bis hin zu Luftverschmutzung durch eben das Verbrennen von Begleitgasen. Also ist wirklich eine ganz tragische Geschichte, die auch nach wie vor das Leben der Menschen im Niger-Delta bestimmt. Und Ayo Akinwande hat dort eine Performance gemacht, die in der Ausstellung als Video zu sehen sein wird. Und er performt auch zur Eröffnung der Ausstellung.
Jetzt haben wir noch was mit Batterie. Was hattest du mir da erzählt?
Der Titel setzt sich ja, also der Titel ist ja mehrteilig. Sagen wir einmal fossile Energie, fragile Zukunft. Da ist ja wirklich die Frage, Energiewende, ja und aber wie und wo, was ist eigentlich Energie? Also ich steige mal mit dem Thema Sonne ein. Die Sonne ist ja eigentlich das ultimative Kraftwerk unseres Sonnensystems. Die erzeugt Energie durch Kernfusion und versorgt die Erde seit mehr als, was sind's, 4,5 Milliarden Jahren mit Licht und Wärme. Und selbst fossile Energien sind ja letztendlich nichts anderes als tote Pflanzen und Organismen, die vor Millionen von Jahren Photosynthese betrieben haben und so das Sonnenlicht gespeichert. Das heißt, eigentlich sind diese Organismen nichts anderes als ein Energiespeicher. Eigentlich ist unser ganzer Planet ein Energiespeicher, wenn man so will. In unterschiedlicher Art und Weise. Also auch Pflanzen speichern natürlich Energie, dass wir uns dann zuführen und uns damit ernähren. Also Energie ist ja letztendlich ein sehr weiter Begriff. Und zu diesem Thema Sonne gibt es eine Künstlerin, Pepa Ivanova, die eine schöne Arbeit zeigen wird, wo sie sich auch mit diesem Dialog zwischen Kunst und Wissenschaften beschäftigt, wo wir über Speicher sprechen für die Energiewende. Im Umgang mit erneuerbaren Energien spielt die Speicherung eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und wir sehen das jetzt gerade in der Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Da werden Batterien verbraucht und es werden jede Menge Ressourcen gebraucht, jede Menge Rohstoffe. Also in einem E-Auto wird um ein Vielfaches mehr Kupfer verbraucht als in einem anderen Pkw, ja, als in einem Verbrenner. Ja, so, genau. Und für diese Batterien, die da verbaut werden, es werden meistens Lithium-Ionen-Batterien verwendet, braucht es einige seltene Erden, unter anderem Lithium. Lithium ist natürlich auch, oder Batterien haben wir auch in allen unseren elektronischen Endgeräten. Also wenn ich mein Smartphone in die Hand nehme, dann habe ich ein Konglomerat unterschiedlichster Metalle und seltener Erden in der Hand, die natürlich alle überall abgebaut werden müssen. Das heißt, die Energiewende ist ja eigentlich ein nachhaltiges Projekt, zumindest sollte sie das sein. Nun ist es aber so, dass es eben zu einem massiven Ausbau von Ressourcenabbauprojekten führt, weil natürlich die Energieinfrastruktur im Hinblick auf erneuerbare Energien ausgebaut werden muss und weil jetzt so viele neue Autos auch auf den Markt gebracht werden müssen. Da kommt man dann zu sprechen darüber, Energiewende, ja, aber wie? Ne? Das ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema. In der Ausstellung gibt es beispielsweise eine Arbeit von Marjolein Dijkman, die sich mit Lithium beschäftigt, das in der Demokratischen Republik Kongo noch nicht abgebaut wird, aber es wird erkundet, eines der größten Lithiumvorkommen der Welt in Manono, das ist im Süden der Demokratischen Republik Kongo. Da gibt es ein Kollektiv von Künstlerinnen und Künstlern, die eben zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Belgien wohnen, leben, die sich in einem längerfristig angelegten Rechercheprojekt mit dem Namen On Trade-Off damit beschäftigen. In der Ausstellung wird Marjolein Dijkman fotografische Arbeiten zeigen, die in einer sehr außergewöhnlichen fotografischen Technik entstanden sind, nämlich der Hochspannungselektrofotografie. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Mal gucken, was ich da im Text geschrieben habe. Aber genau, es ist eine fotografische Arbeit. In einer sehr ungewöhnlichen Technik ist sie entstanden. Und Pelagie Bagidi ist auch Teil dieses Kollektivs On Trade-Off. Auch sie wird eine Arbeit zeigen. Und es gibt, es geht so weiter. Joel Sherwood Spring, ein Bradbury-Künstler aus Australien, beschäftigt sich auch mit Bergbau und der Geschichte des Bergbaus, also ordnet es nochmal historisch ein. Auch sozusagen Technologien, mit denen wir Bilder überhaupt erst zur Erscheinung bringen. Das ist also so eine Mikroreflexion in der Ausstellung eigentlich mit diesen fotografischen Arbeiten eigentlich. Also welche Technologien machen diese Bilder möglich, mit denen wir über die Welt kommunizieren und gemeinsame Vorstellungen und Ideen auch erzeugen. Und auch er schaut eben auf das Thema Lithium.
Also man kann nicht nachsagen, dass es nur um Fossile geht. Man kann nicht nachsagen, dass man die Erneuerbaren hochjubelt und nach vorne stellt, sondern es ist Kritik reiherum.